unser Leben läuft. Gerade jetzt. Während wir im wahrsten Sinne des Wortes nichts Besseres zu tun haben, als am Sterbetag Jesu Gottesdienst zu feiern. Wirklich im besten Sinn des Wortes nichts Besseres zu tun haben. Um Gott zu loben und seine Sache uns einzuverleiben. Während wir das tun, da läuft die Zeit unseres Lebens hier auf der Erde. Spürt das gerade? Sie läuft aus. Irgendwann, unser Leben läuft so stetig wie die Filze in den Neckar. Wie läuft es so in deinem Leben? Läuft es rund? Läuft es schief? Läuft das Leben an dir vorbei? Und wie läuft dein Leben mit Gott? Läuft es rund? Läuft es schief? Läuft es an dir vorbei? Gottesdienste sind gut dafür, Fragen aufzuwerfen. Gottesdienste sind gut dafür, Gott hörbar zu machen. Wie wäre das, wenn wir in Gottesdienste gehen, um darauf zu achten, welche Frage wirft er für mich auf? Wie kann ich jetzt auf Gott hören? Lasst uns heute Morgen miteinander versuchen, auf die Fragen zu achten und das Gehörte des Himmels mitzunehmen. Dorthin, wo unser Leben läuft, egal ob rund, egal ob schief, egal ob an uns vorbei. In einem langweiligen Moment ging mir letztens so ein typischer Lebenslauf durch den Kopf. Das sieht bei uns allen im Großen und Ganzen übrigens ziemlich ähnlich aus. Also ich versuch's mal. Eines schönen Tages werden wir ungefragt auf die Erde geworfen. In den Jahren danach versuchen wir uns irgendwie zu orientieren und damit zurechtzukommen, dass es uns gibt. Wir lernen laufen und dabei haut es uns auch gelegentlich auf die Nase. Wir lernen sprechen und bereuen ab und zu, was wir besser nicht gesagt hätten. Wir verdienen unseren Lebensunterhalt, was uns mitunter ganz schön beansprucht. Wir wollen gesund bleiben und stoßen damit doch an Grenzen. Und am Ende, erlaubt mir das so lecher zu sagen, geben wir den Löffel ab. Das ist der Gang unseres Lebenslaufs. Und dazwischen ist natürlich auch noch wahnsinnig viel los. Und doch ist klar, wir wollen leben und müssen doch sterben. Und nach unserem Ableben kommt dann der Pastor ins Sterbehaus und fragt nach unserem Lebenslauf. Das wird so sein. Gleich ob König oder Knecht, Ingenieur oder Bettler, Kind oder Greis, unser Los ist, unser Leben läuft zum Ende hin. Es rieselt dahin wie der Sand in der Sanduhr. Aber bei einem, nur bei einem, ist das ganz anders. Sein Lebenslauf unterscheidet sich kolossal von unserem. Ich lese uns also jetzt ein Stück aus dem Lebenslauf Jesu nach dem Philipperbrief. Philipper 2, 6 bis 11. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Nun, wie unterscheidet sich nun also der Lebenslauf Jesu von dem unsrigen? Es wird auffallen bei dem, was wir eben gehört haben, dass das Allermeiste daran ganz anders ist. Recht gesehen lässt sich unser Lebenslauf mit dem Lebenslauf Jesu gar nicht so richtig vergleichen. Die meisten Gemeinsamkeiten zwischen Jesu Leben und dem unseren finden wir in den 30 Jahren, die Jesus in der Nähe des See Genezareth verbracht hat. Wir verstehen das im Leben Jesu, dass er Hunger hatte. Wir haben gemeinsam, dass es Zeiten bei ihm gab, die es auch bei uns gibt, in denen es ihm zu viel wurde und er von den Menschenmassen seine Ruhe brauchte. Wir können nachempfinden, wie es ihm im Garten Gethsemane schwer gefallen sein muss, am Willen seines Vaters festzuhalten. Wir meinen zu wissen, was er meint, wenn er von Liebe spricht. Das alles sind Erfahrungen, mit denen wir auch etwas anfangen können. Das kommt uns bekannt vor, das ist uns gemeinsam. Doch die markanten Dinge in Jesu Leben bekommen wir nicht bei uns unter. Denn wir kennen nichts Vergleichbares. Die markanten Unterschiede zu uns sind seine Herkunft, sein Sterben und sein Auferstehen. Zwei Dinge möchte ich mit euch heute an Karfreitag, das dritte geht es dann um Ostern. Das erste, Jesus gibt sein Zuhause auf, die Herkunft Jesu. Kennt ihr Carlos Slim? So ist sein Name. Ich vermute mal, es würde niemand von euch kennen. Alles, was er anfasst, machte er zu Geld. Carlos Slim ist der heimliche König von Mexiko, einflussreicher als Staatspräsident López Obrador. Slim ist der reichste Mann Mexikos. Auf 102 Milliarden Dollar beläuft sich sein Vermögen. Zu seinem Imperium gehören die größte Telefonfirma, Handy- und Internetanbieter, Kaufhäuser, Restaurants, Bäckereien, Fliesenhersteller, Immobilienfirmen, Tabakfirmen, Versicherungen, Erdölzulieferer, Pensionsfonds, Bergbaufirmen, Autozubehörhersteller, Fluggesellschaften und Musikläden. Und nun stellt euch einmal Folgendes vor. Carlos Slim würde nach seiner erfolgreichen Karriere, mit der er es zum 14. reichsten Menschen der Welt gebracht hat, von jetzt auf nachher alles aufgeben. Stellt euch vor, er würde alles, was er sich in seinem Leben erarbeitet hat, hinter sich lassen. Und dann würde er als einfacher, sagen wir, Ziegenhirte in den Sudan gehen. Stellt euch vor, er würde alles zurücklassen, nichts mitnehmen, das Geld nicht, die Heimat nicht, die Herkunft nicht, die Freunde nicht, das Ansehen nicht, die Klamotten nicht. Und stellen wir uns weiter vor, er würde dort in Afrika in einer einfachen Lehmhütte leben und tagsüber der kärglichen Arbeit eines Ziegenhirten nachgehen. Er könnte gerade so davon leben. Stellt euch vor, niemand, der da unten lebt, würde den Namen Carlos Slim irgendetwas sagen. Keiner würde den Hut vor ihm ziehen, er würde in der sudanesischen Wüste leben. Freiwillig. Er würde seine ganze Vergangenheit hinter sich lassen. Er würde alles aufgeben, was zu ihm gehört hat. Wie käme uns das vor? Es käme uns verrückt vor. Das wäre unbegreiflich. Warum sollte er so etwas tun? Das könnte niemand verstehen. Was jetzt, wenn ich euch sage, Carlos Slim hat genau das im Herbst letzten Jahres getan. Ihr würdet sagen, das glaube ich nicht. Und ich würde euch sagen, doch, es stimmt tatsächlich. Und ihr würdet sagen, jetzt fängt der Pastor auch noch an zu lügen. Und ja, ihr hättet damit recht, ich hätte euch damit belogen. Carlos Slim hat sein Leben als 102-facher Milliardär nicht aufgegeben. Warum sollte er das auch tun? Doch Jesus hat sein reiches Leben bei Gott in Herrlichkeit aufgegeben. Jesus hat seine Herkunft verlassen und sich auf den Weg in den Sudan gemacht. Ich lese euch die Verse 6 und 7 noch einmal. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, Jesus verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Das ist das erste Unbegreifliche und Unvergleichliche im Lebenslauf Jesu. Er hat die enge Gemeinschaft mit seinem Vater verlassen. Er gibt den Ort auf, an dem er alles hat. Er gibt den Platz auf, wo er hingehört. Er verlässt die Sicherheit und geht dorthin, wo ihn keiner erkennt. Ja, wo er schon in den ersten Tagen seines Lebens in der Gefahr steht, umgebracht zu werden. Das ist unbegreiflich. Die ganze muslimische Welt kann es nicht denken und verstehen, wie Gott, der Heilige und Gerechte, in einem Menschen auf die Welt kommt. So hat auch für uns Christen Weihnachten eigentlich etwas Atemberaubendes. Von Muslimen können wir lernen, das Erscheinen Gottes auf Erden ist eine Ungeheuerlichkeit. Jesus gibt seinen Platz auf. Jesus, der die Herkunft bei seinem Vater aufgibt, lässt den Glanz seines Gottseins zurück. Er gibt die Herrlichkeit bei seinem Vater auf. Es heißt von ihm, er war in allem Gott gleich. Er verzichtete auf seine Vorrechte. Und es heißt für ihn, ein Knecht wurde er und ein Mensch wurde er. In der englischen Bibel steht, he made himself nothing. Zu einem Nichts hat er sich gemacht. Gott geht ins Extrem. Gott demütigt sich. Er wird zu einem Nichts. Warum stellen sich manche Gott nur als einen großen Diktator vor? Knecht wird er, freiwilliger Ziegenhirte im Sudan, Sohn einer Flüchtlingsfamilie aus Bethlehem, obwohl er Gott in allem gleich war. Jesus hat sich gedemütigt. Jesus hat sich erniedrigt. Wenn Carlos Slim in der Wüste des Sudan als einfachen Hirten mit seiner Handvoll dünner Schafe ihr antreffen würdet, würden wir ihn doch fragen, Carlos, warum hast du das getan? Und am Karfreitag fragen wir Jesus, warum hast du das getan? Das zweite im Lebenslauf Jesu, woraus sich Fragen ergeben. Das zweite, das Sterben Jesu am Kreuz oder Jesus erniedrigt sich selbst. Danke übrigens, Andrea, dass du uns heute deine Bilder hier in dieser Stelle aufgeführt hast. Er erniedrigte sich selbst. Das zweite Unbegreifliche im Lebenslauf Jesu, was mit uns nicht zu vergleichen ist, er hat sich bis zum Tod am Kreuz erniedrigt. Darum liegen heute die Dornen auf unserem Esszimmertisch. Darum ist heute schwarz angesagt.
Jesus, vormals bei Gott, ist nicht nur Mensch geworden, er ist noch tiefer gefallen. Menschenunwürdig tief ist er gefallen, so tief, dass die Römer jener Zeit den Buchstaben T oder Tau nicht einmal in den Mund genommen haben, weil er sie zu sehr an das Kreuz erinnerte. Wer am Kreuz endete, der ist am tiefsten Punkt menschlichen Lebens angekommen. Im Grunde ist das kein menschliches Leben mehr. Weiter runter geht's nicht. Jesus demütigt sich bis unten hin, bis ganz unten hin. Das Sterben Jesu am Kreuz, und wieder erinnere ich an die Menschen muslimischen Glaubens, etwas völlig Unmögliches, Abscheuliches, Verachtenswertes, dass Gott sich in seinem Sohn in eine abgrundtiefe Erniedrigung sinken lässt, ist unerhört, ist in ihren Augen Gotteslästerung. Jesus ist nicht allein von den Juden, auch nicht allein durch die Römer ans Kreuz gebracht worden. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, so steht es im Wort an die Philipper. Er erniedrigte sich selbst. Das heißt, er ist da nicht zufällig hineingeraten. Er ist diesen Weg nach Jerusalem bewusst gegangen. Er wollte an diesem Ort, an dem dieser abscheuliche Tod auf ihn wartete. Er ist den Weg der Erniedrigung und Demütigung ganz gezielt gegangen. Er stimmte diesem voll und ganz überein. Und am Abend zuvor sagte er zu seinen Jüngern: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Jesus demütigt sich. Er bezahlt, was wir mit unserem Leben schuldig bleiben. Er bezahlt für gemeine Gedanken, die ich gedacht und Böses, das ich geredet habe. Er bezahlt für jede Lieblosigkeit, die ich meiner Frau und meinen Kindern zugefügt habe. Er bezahlt für die Gleichgültigkeit, mit der ich an Menschen vorüberging. Er bezahlt für die Sturheit und Unversöhnlichkeit, mit der ich Unfrieden aufrechterhalte. Er bezahlt für mich. Und damit sagt er mir: Das alles hasse ich, aber dich liebe ich. All das andere hasse ich, aber dir vergebe ich. Stück um Stück mache ich dich davon frei, damit es mit dir anders werden kann. Das ist Jesus, das ist der Gekreuzigte, das ist der Gedemütigte, das ist Gott. Ein echt anderer Lebenslauf. Karfreitag eben. Was fangen wir damit an? Das Sterben Jesu auf Golgatha zwingt keinen, hier den Ort seiner eigenen Erlösung zu sehen. Das Kreuz als Zeichen der Christen zwingt niemand, hier den stärksten Ausdruck seines Wesens zu sehen. Das Abendmahl zwingt niemanden dazu, sich selbst vor Gott zu beugen. Zwingen tut das niemanden. Aber Jesus bittet uns. Jesus bittet dich darum: Lass dich versöhnen. Lass dir vergeben. Er bittet. Er zwingt nicht. Aus diesem Holz ist das Kreuz. Eine Mutter erzählte einmal, wie sie mit der Familie letztens bei einer Kindertaufe zum Gottesdienst eingeladen wurde. Also die Mutter, ein kleines Kind dabei, die Lisa, 2 Jahre alt. Die kleine Lisa, die sonst nie in die Kirche kam, sah vorne Jesus am Kreuz. Und die kleine Lisa, wie gesagt, die 2-Jährige, sagte während des Gottesdienstes vor versammelter Mannschaft ganz laut: Da vorne hängt einer. Warum hängt der da? Jesus, warum hängst du hier? Mit dieser Frage kann uns etwas aufgehen, etwas, was die ganze Welt nicht denken und fassen kann. Hier am Kreuz, am Leiden des Mannes von Nazareth, hat sich Gott eins gemacht mit dem Menschen. Hier am Kreuz von Golgatha wurde das Elend des Menschen, seine Schuld und seine Zerrissenheit an die Macht Gottes angeschlossen. Golgatha ist der einzige Ort in der Welt, wo ein Mensch zuverlässig geliebt wird. Alles andere ist nicht verlässlich. Aber an diesem Ort ist Liebe höchst zuverlässig. Es ist der Platz, wo du zuverlässig geliebt bist, obwohl die Anklage gegen dich zu Recht besteht. Es ist der Ort, an dem zerbrochenes Leben wieder geheilt wird. Darauf darfst du dich verlassen, wenn du nach Golgatha kommst. In Golgatha riecht es nach Blut und Schweiß. Es riecht nach Leid und Schmerz. Doch vor allem riecht es nach einer für alle. Es riecht nach Vergebung, nach Hilfe, nach Rettung aus dem Gericht. Es riecht nach für mich. Es riecht nach für dich. Darum hängt er da. Zum Schluss. Julian Green, ein Sohn amerikanischer Eltern, lebte als Schriftsteller in Frankreich. Durch seine Romane wurde er weltbekannt. Und in seinem Tagebuch hat Julian Green Folgendes notiert. Und wäre ich Mutterseelen allein auf dieser Welt gewesen, Gott hätte seinen einzigen Sohn herabgesandt, damit er gekreuzigt werde, damit er mich erlöse. Eine befremdliche Anmaßung, wirst du sagen. Und dennoch, ein solcher Gedanke muss schon so manchem Christgläubigen durch den Kopf gegangen sein. Aber wer, fragst du, wäre dann über Jesus zu Gericht gesessen, hätte ihn geschlagen, ihn ans Kreuz geheftet, wenn ich Mutterseelen allein auf dieser Welt gewesen bin? Suche nicht lange. Ich selber hätte das getan. Alles hätte ich getan. Jeder von uns kann deshalb von sich behaupten, so wie wir sind und aus welchem Winkel der Welt wir auch immer stammen mögen. Hat man keinen Juden zur Hand, damit er ihm ins Gesicht speie, ich bin bereit. Braucht es einen römischen Beamten, um ihn zu verhöhnen, einen Soldaten, um ihn zu verspotten, einen Henker, um ihn ans Kreuz zu schlagen, auf das er dort hängen bleibe bis ans Ende der Zeiten? Immer wäre ich es selber. Ich wäre dazu imstande, all das zu verüben. Und zum Schluss immer noch Julian Green und der Jünger, der ihn lieb hat. Das ist das Schmerzliche an der Geschichte und zugleich das große Geheimnis. Du weißt es recht gut. Auch diesen Jünger findest du in mir. Schwestern und Brüder in Jesus, lasst uns tun, was wir ohnehin in Zukunft tun werden. Ich lese noch einmal die Verse 10 und 11 des Predigttextes. Einmal werden sich alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Amen.